So, einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Sicher? Ganz sicher? Ah, das ist schon mal gut. Einige sind sich sicher. Lass uns einfach noch mal eine Sekunde nehmen. Nee, nicht eine Sekunde, sondern ein paar mehr. Wo wir uns darüber bewusst werden, dass wir tatsächlich in Christus Jesus sind, so wie die Birgit das vorhin auch gesagt hat. Lass uns einfach mal die Augen schließen und daran denken. Weißt du, stell dir das vor wie so ein trojanisches Pferd. Jesus ist zum Vater in den Himmel gegangen und wie in einem trojanischen Pferd sitzen wir mittendrin und sind versetzt an himmlische Örter, weil Jesus dort ist. Wow. Wow. Vielleicht guckst du mal durch so einen kleinen Ritz nach draußen, was du da so alles sehen kannst. Es sieht jedenfalls besser aus als hier. Halleluja. Herr Jesus, wir preisen dich, Herr. Danke. Danke, 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 danke. Wow. Danke. Amen. Ah. Also, nicht, dass ihr jetzt noch was Besseres als das erwartet. Denn es gibt keinen Höhepunkt, der höher sein könnte als der Höhepunkt, wirklich in Christus zu sein. Es ist so ein Hammer. Oh Mann, ey. Ich bitte dich, Herr Jesus, um Hilfe. Amen. Und für euch auch. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, heißt es, habe ich übrigens bei der letzten Predigt auch gesagt, glaube ich, aus ihm, das ist Gott, aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also, wenn wir in Christus Jesus sind, dann ist Christus auch unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung geworden. Und ich meine, da werde ich jetzt nicht drüber reden, aber ich möchte da eigentlich gerne noch einen Satz dran verlieren. Es gab eine Bewegung in unserem Land und auch in ganz Europa, die sogenannte Heiligungsbewegung. Die haben diesen Satz so übersetzt. Die haben gesagt, aus Gott aber ist es, dass wir in Christus Jesus sind und dann weiter, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Doppelpunkt. Also die Weisheit, die von Gott kommt, ist folgende, nämlich, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist, unsere Heiligkeit und unsere Erlösung. Und in dem, was Sie gesagt haben, war es so, dass Gerechtigkeit, ich meine, das wissen wir alle, 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21, er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ne? Also wir haben Gottes Gerechtigkeit bekommen oder eigentlich, also ich glaube, oh, das ist so nett, vielen, vielen Dank. Also eigentlich ist es so, ich glaube, dass wir, es gibt da, also eigentlich müsste man das ausgiebig erklären und dafür nehme ich mir die Zeit eigentlich nicht. Aber die Bibel sagt, dass das Reich Gottes im Heiligen Geist ist, Römer irgendwo, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Also das Reich Gottes ist im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist auch der Geist Jesu. Und die Bibel sagt, wir sollen im Geist leben. Also das ist so ein Ausdruck, den kann man so und so verstehen. Ich würde sagen, das bedeutet, dass wir in unserem Geist, uns von unserem Geist leiten lassen und durch den Heiligen Geist leben sozusagen. Und wenn wir im Geist leben, sagt die Bibel, dann sind wir sozusagen in diesem anderen Herrschaftsbereich. Oder mit anderen Worten, ein Leben im Geist bedeutet ein Leben in Christus. Okay? Und wenn wir dann in Christus sind, im Geist leben, dann ist nicht die Frage so sehr, habe ich jetzt eine Substanz in mir empfangen, die Gerechtigkeit ist oder nicht, sondern eigentlich ist vielmehr die Frage, oder nicht eine Frage, sondern die Aussage, ich will in Christus befunden sein oder gefunden werden. Das bedeutet, dass ich mich selber sozusagen in ihm wie verliere und seine Gerechtigkeit mein Leben durchtränkt, weil ich in ihm bin. Und da ist nicht eine Frage nach Substanz, die ich getrennt von ihm irgendwie empfangen habe, okay? Es ist übrigens auch interessant, am Anfang, die Sünde, von der gesprochen wird, ich glaube eigentlich, was da wirklich passiert ist, ist, dass Adam sich entschieden hat, vielleicht nicht mal wissentlich, aber sich entschieden hat, getrennt von Gott zu sein. Indem er von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen hat. Weil die Aussage war, der Satan hat gesagt, oder die Schlange hat gesagt, Gott weiß, dass ihr sein werdet wie er. Wir waren wie er, weil wir in ihm waren. Wir waren in ihm. Und dann hat Gott gesagt, wenn wir aber diesen Schritt tun würden, würden wir tot, tot sein. Also dieses, ihr werdet sicher sterben, heißt so viel wie tot, tot sein. Und was bedeutet tot sein? Getrennt sein vom Leben. Wo ist das Leben in Gott? Also irgendwie ist ein Schritt passiert, wo Adam sich entschieden hat, aus Gott auszutreten und sein eigenes Wesen zu sein. Das ist auch, passt auch mit dem überein, was die ganze Bibel dann später lehrt. Wir sind nämlich in Adam, wenn wir nicht gerettet sind. Und in diesem Adam leben wir dieses Wesen Adams. Aber dadurch, dass wir gerettet wurden, sind wir jetzt in Christus. Und wenn wir im Geist leben, leben wir in Christus. Und er ist unsere Gerechtigkeit. Und die Leute, diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, 1. Korinther 1, Vers 30, er ist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit. Das bedeutet ein Leben in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit, so wie Gott sich das vorgestellt hat, in ihm. Das ist nicht was aus eigener Anstrengung geschieht. Und er ist unsere Erlösung. Und dieses Wort Erlösung ist für uns irgendwie häufig, wir verbinden wir das so damit, dass eben Jesus unsere Schuld bezahlt hat, unsere Sünden gecovert hat. Das ist sicher auch irgendwie Teil davon. Aber in dieser Heiligungsbewegung, dieses Wort, das gibt es in verschiedenen griechischen Bedeutungen im Neuen Testament. Einmal Apolutrosis oder so ähnlich und dann nur Lutrosis. Und dieses Apolutrosis ist das, was hier verwendet wird. Und das bedeutet so viel wie losgelöst sein oder Weglösung von. Und in der Heiligungsbewegung hat man das eben sozusagen verstanden als eine vollständige Freisetzung von allem Einfluss dieses weltlich-sündhaften Bereiches. Also eine vollständige, wirklich vollständige Befreiung. Und die so viel, das so viel aussagt wie auch inwendig an keiner Stelle mehr etwas zu verspüren, was eine fremdartige Kraft in mir ist, sondern völlig Herr meiner selbst zu sein und das ganze Ding zu bestimmen. Und das ist Christus für uns geworden. Und der Punkt dabei ist, dass diese ganze Sache, also Johannes 3, Vers 15 und 16, ne, da heißt es, dass so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so musste Christus erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und die Schlange in der Wüste ist in dieser Situation erhoben worden, als Schlangen, Giftschlangen in dem Lager unterwegs waren. Und wenn man sich das vorstellt, bei einer Million Menschen war da wirklich Chaos. Giftschlangen, hier ein Kind gebissen, oh Mama, da ein Esel, der ausschlägt, hier fliegt ein Topf ins Feuer, weil einfach Panik ausbricht wegen der Giftschlange. Und da sagt Mose, guckt auf die Schlange, die auf die bronzene Schlange. Und das, was da steht im Alten Testament, bedeutet eigentlich, guckt darauf hin, indem ihr von allem anderen wegguckt und nur noch darauf guckt. Das ist ein Fixiertsein auf diese Schlange gewesen. Und das Problem ist, Christus ist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit und unsere Erlösung. Bei all diesen Dingen gibt es in unserem Leben Herausforderungen, wo Sachen auf uns zukommen, die uns dazu bewegen können, tatsächlich zu versuchen, uns mit eigener Kraft zu helfen. Ich will mit eigener Kraft versuchen, gerecht zu sein. Ich will mit eigener Kraft versuchen, ein heiliges Leben zu leben. Ich streng mich an, so losgelöst von allem zu sein, wie es nur irgendwie geht. Und dann gucken wir weg von Jesus. In dem Moment gucken wir nur noch auf uns. Und das hilft nicht. Und das ist die gute Botschaft. Von Gott kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Wow. Das erledigt den Fall. Wir müssten bloß irgendwie es auf die Reihe kriegen, zu wissen, dass das ist, wo wir hingucken sollten, wo wir uns gerade befinden. Übrigens ist das auch ganz, ganz hilfreich hinsichtlich der Einheit. Wenn du mal Johannes 17 liest, das hohepriesterliche Gebet von Jesus, sagt Jesus, sie in uns und wir in ihnen, damit sie eins sind. Nicht sie miteinander eins, damit sie eins sind, sondern sie in uns, damit sie eins sind. Und in Christus zu sein bedeutet, dass wir wirklich auf ihn schauen. Also das ist eher wichtig. Wenn ich in Christus bin, dann umgibt mich Jesus. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Dann umgibt mich Jesus. Ich habe so viel, was ich sehen kann, was wirklich schön ist. So schön, dass ich mich nicht mehr um meine kleinen Probleme kümmern muss. Ich muss mich auch nicht mehr um meine eigene Lehrmeinung kümmern. Und ich weiß, ich habe an manchen Stellen eine andere Meinung als andere Geschwister. Aber das interessiert mir nicht, wenn ich in Christus bin und mit ihm in Christus bin, dann sind wir eins. Dann kann mich das nicht trennen. Das ist Einheit. Die kommt in Christus. Und ich glaube irgendwie, dass Gott uns da mehr und mehr reinführt. Nicht nur uns, sondern uns als Leib Christi in dieser Zeit. Also ich muss das nochmal loswerden. Wir hatten so einen starken Gebetsabend letzten Montag, wo wir haben ja einmal im Quartal haben wir mit diesen vier Gemeinden nochmal zusätzlich diesen Gebetstag. Und bei diesem Gebetstag war es so, dass wir ab dem dritten Lied irgendwie in der Lobpreiszeit hatten, wo es nur noch um Gott, wir haben dieses wunderschöne Lied gesungen, also wenn ich durch Wald und Felder gehe und die Vöglein singen über mir, so, ne? Das ist so ein Lied, der Text, der berührt mein Herz tief, hört sich vielleicht komisch an für euch, könnte mir vielleicht nicht vorstellen, aber wenn ich singe, die Vöglein singen über mir, ja, dann bin ich im Wald. Echt. Und ich höre die Vögel singen und ich sehe den Frühmorgensnebel und ich sehe die Pferde auf der Koppel und ich sehe das alles und ich weiß, wie wunderbar Gott ist. Und dann geht dieser Text weiter, dann jauchzt mein Herz, der große Heiland. Und das ist ein altes Lied, ja, aber es ist so wahr, mein Herz jauchzt Gott zu und ich sehe echt Jesus, ich sehe nur noch den Vater und ich sehe nicht, dass ich eine andere Lehrmeinung habe als der Pastor neben mir. Weißt du? Und das war was irgendwie auf diese Versammlung kam an dem Abend. Und dann habe ich geguckt und plötzlich, also vielleicht ist es ja nicht richtig echt gewesen, aber ich weiß, in diesem Haus wird eigentlich relativ selten mit so einer Form von Deko gearbeitet. Plötzlich tauchten überall so kleine Goldglitter auf. Und dann bin ich zum Pastor gegangen und habe gesagt, guck mal, bei ihm auch hinter den Sitzreihen war das so, guck mal da. Und hat er gesagt, also ich glaube, dass das nicht eine Bestätigung für Einheit ist, sondern ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass wir in diesem vermittelnden Stand zwischen Himmel und Erde mehr noch unsere Position beziehen. Weil im Himmel gibt es jede Menge Gold, da hast du Goldstaub an den Füßen, weil nämlich die Straßen aus Gold sind. Ist so. Treibt sich ja auch ab. Ich möchte euch damit auch sozusagen ein bisschen Appetit machen, zu überlegen, wenn die nächste Gebetsgeschichte dieser Art ist. Ich würde es nicht mehr verpassen wollen, ehrlich gesagt. Aber ja, zum Wohl erstmal. Dann heißt es ja, er ist unsere Heiligkeit, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Das heißt, dass alles... Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung ist alles nur Gott, so nur Gott, dass am Ende keiner sagen kann, aber so ein bisschen habe ich doch trotzdem das gut gemacht. So ein bisschen gerecht war ich auch, ne? Nee, das ist, wenn wir uns in Christus, wir kommen noch weiter dazu. Und übrigens ist es sogar so, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass selbst das in Christus sein nicht unser Verdienst ist. Eigentlich ein Hammer. Es ist ein Geschenk und das müssen wir im Glauben empfangen. Und der Glaube, der kommt aus dem Hören und nicht aus uns selbst. Den stellt uns Gott auch noch zur Verfügung. Ich glaube, dass dieses Thema dazu führt, dass Glauben total einfach wird. Weil nämlich Glaube auch aus Gott ist. Und wenn ich in Christus bin, dann ist Glaube irgendwie um mich rum, in mir drin, durch mich durch. Wow. Amen. Halleluja, ist gut. Okay. Schauen wir mal. Also, vielleicht noch, also wir sind, noch, wir fangen gleich mit der Predigt an, übrigens. Aber so bevor wir starten, noch den Gedanken. Also wenn wir in Christus sind, ist es auch wichtig zu verstehen, dass wir in dem sind, der Erstgeborene aus den Toten ist, der Anfang der neuen Schöpfung. In ihm sind wir eine neue Schöpfung. Und ich hatte darüber gesprochen, aber ich finde es wichtig, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Christus, von den Toten auferweckt, ist nicht der Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Sondern die Bibel sagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, und spricht da von der Auferweckung aus den Toten. Und bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er menschliche Form angezogen und war sozusagen den Versuchungen der Sünde ausgesetzt, hat aber nicht gesündigt. Nachdem er gestorben und auferstanden ist, hat er gesiegt und hat überwunden. Also der Sieg liegt am Kreuz. Und der auferstandene Christus ist schon darüber hinaus. Der Sieg ist schon da. Also da muss man nicht wieder zurückgehen. Es ist nicht wie bei einer Boxweltmeisterschaft, wo man jedes Jahr seinen Titel verteidigen muss. Sondern Jesus hat den Titel. Erledigt. Und in dem sind wir. Also der ist sowas von getrennt von der Sünde, dass er auch der Einzige ist, der unsere Heiligkeit sein kann. Ja? Das muss man sich bewusst machen. So, und jetzt würde ich gerne kurz beten für uns predigen. Nein. Also, jetzt schauen wir uns mal an, Epheser 1, Verse 3 bis 5. Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und noch ein weiterer Vers, 2. Korinther 1, 19 bis 20. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn des armen Gott zur Ehre durch uns. In Christus Jesus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und durch ihn das Amen. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Es geht bei diesem ganzen Thema nicht so sehr um die Frage, eigentlich gar nicht, ob du oder ich würdig sind, eine bestimmte Segnung oder eine bestimmte Verheißung zu empfangen. Es geht eigentlich nicht mal darum, ob Gott mir sie gerade geben will oder nicht. Darum geht es gar nicht. Habt ihr schon mal den Vers gehört, dass Gott mehr geben kann, als wir bitten und verstehen?
Ja. Ja. Epheser 3,20.
Irgendwie bestimmt da, ja.
Ja.
Der Punkt ist, Gott hat das alles schon gegeben. Und zwar an Jesus, seinen Sohn. Und wenn wir in ihm sind, dann ist das für uns. Wir gucken uns das noch genauer an, aber wir sind gesegnet. Das ist passiert. Es ist eine Vergangenheitsform. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ich muss mal einmal ein Konzept gucken, weil sonst überhole ich mich und das wäre nicht gut. Ich habe das so schön strukturiert und der erste Punkt, wenn du mitschreiben willst, ist, in Christus sind alle Segnungen Gottes. Ja, ich überhole mich nicht, das ist gut. Also, Gott hat Christus gesegnet und in ihm sind wir gesegnet. Ich würde das mal so sagen. Gott hat einen bestimmten Grund gehabt, warum er Christus segnet. So sehr, ich mache es anders, ich sage euch erst eine Bibelstelle. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum, hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beugt, der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe diesen Text neulich gepostet auf Facebook. Ich habe da nichts weiter dazu geschrieben, habe eigentlich gedacht, was liest du, wenn du das liest? Und ich dachte so, die meisten Leute lesen, habt diese Gesinnung in euch. Weißt du, was ich hier lese? Ich lese hier ein Vaterherz. Und zwar folgendes. Da ist der Sohn, ja, der ist im Himmel mit dem Vater und er entscheidet sich, all das Gute, was er hat, hinzulegen, weil der Vater das möchte, weil der Vater einen Plan hat. Also er entscheidet, auf seinen eigenen Vorteil zu verzichten. Dann wird der Mensch, wird so wie du und ich, nimmt eine Form an, die er nicht nötig gehabt hätte, weil er nicht getrennt war von Gott, aber nimmt das Fleisch der Sünde an, ne, wie Römer sagt, er kommt in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde, damit er die Sünde im Fleisch verurteilt, ist in diesem ganzen Ding, in dem ganzen Prozess Gott gehorsam, macht keinen einzigen Fehler, sündigt niemals, ja, ist dann bereit, freiwillig in den Tod zu gehen. Dabei, er hat ihn nicht verdient, er macht das für jemand anders. Er gibt sein, also diesen ganzen Prozess, er hat alles richtig gemacht aus den Augen des Vaters. Er hat nie gesündigt, den ganzen Weg nicht. Er hat alles vollkommen richtig gemacht und dann sagt er, okay, aber ich gebe mein Leben freiwillig. Aber nicht nur, dass er sein Leben freiwillig gibt, als wäre es so eine einfache Sache, sondern er gibt sein Leben freiwillig in dem Sinne, dass er seine ganze Kontrolle und alles, was danach kommt, dem Vater in die Hände legt. Wie wusste Jesus, glaubte, aber wusste er? Ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich kann's nicht erfassen. Das ist der Punkt, den ich in meinem Kopf irgendwie nicht klar kriege. Wusste Jesus, dass er wieder auferweckt wurde? Ja, er hat es gelesen im Wort. Er wusste irgendwie, dass da was passieren kann. Er kannte sich aus. Ich weiß nicht, wie sehr das in ihm verankert war. Aber er war bereit, bis in den Tod zu gehen. Bis dahinter. Bis hinter das Schlussendliche. Könnt ihr das sehen? Und jetzt stell dir mal vor, dass dieser vollkommene Sohn, ein perfekter Sohn, besseren Sohn kannst du nicht haben. Habt ihr Kinder? Stell dir mal vor, du hättest ein Kind, das in allen Dingen immer nur das tut, was von deiner Perspektive aus das Richtige ist. Was für ein Hammer. Meine Güte. Ich würde mir vorkommen wie Gott. Halleluja. Oder? Und dieser Sohn geht in den Tod. Und jetzt sagt die Bibel, dass der Vater, der vollkommene Vater ist, von dem alle Vaterschaft kommt. Und ich frage dich, was macht ein Vater, wenn sein Sohn den ganzen Weg vollständig so abgeschlossen hat, wie er sich es im kühnsten Traum gewünscht hätte? Meiner Meinung nach wird dieser Vater jedes nur verfügbare Geschenk und alles, was dieser Sohn sich in seinem Leben jemals wünschen könnte, alles, was er jemals wollen würde, was in meiner Macht steht, das würde ich meinem Sohn in dem Moment schenken, wo er dieses Ding hinter sich gebracht hat. Ich würde sagen, hier, du hast alles, du hast es verdient, es gehört dir, es ist deins, alles. Und genau das ist passiert. Genau das hat er gemacht. Und jetzt ist es so, dass so viel Segen da ist, dass Jesus uns unbedingt braucht, dass wir in ihn reinkommen, damit dieses Ding ausgelebt werden kann. Das ist der Punkt.
Ja, Martin.
Wisst ihr, wir haben so viel gehört. Wir haben so viel gehört von Glauben. Und wir fragen uns, haben wir genug geglaubt? Haben wir genug geglaubt? Warum habe ich es nicht gesehen? Habe ich genug geglaubt? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich wissen muss, es geht gar nicht um mich. Ich habe die große Ehre, Teilhaber zu sein an dem, was Jesus alles erworben hat. Und ich werde gebraucht in dem Sinne, dass der Lohn für sein Leiden sichtbar wird. Wenn ich das nicht nehme, was in ihm alles da ist, dann kann der Lohn nicht ausgelebt werden, den Jesus erworben hat, indem er all das getan hat, was er getan hat. Im Grunde ist eine Verheißung zu empfangen und ein Geschenk Gottes zu empfangen, eine Segnung zu empfangen, ist ein Lobpreis. Ich preise ihn damit. Und das steht da. Da steht dann der Epheser 1, den Vers, den ich vorgelesen habe, zu seiner Herrlichkeit, zum Preise seiner Herrlichkeit. Es ist Lobpreis. Hallo, kriegt ihr das mit?
Ja.
Ich bin so dankbar, Beatrice.
Ja.
Ja.
Jesus hatte für mich und für meine Familie.
Amen.
Und
das
für
ist so wahr.
Das ganze Haus hatte das getan.
Das hat er. Du weißt gar nicht, wie recht du weißt, wie recht du hast. Du weißt, wie recht du hast. Halleluja.
Ja.
Ja.
Halleluja.
Aber seht ihr das? Die Segnung, deswegen ist die Zeitform total richtig. Ja, er hat uns gesegnet. Die Zeitform ist richtig. Die ist nicht irgendwie, es muss jetzt noch kommen. Gott müsste irgendwann mal. Nein, das hat er alles gemacht. Das ist alles da. Es ist alles vorbereitet. Es ist alles erledigt. Wir sind bereits gesegnet. Jetzt muss ich wieder zu meinem Konzept zurück, sonst verpasse ich was. Wie sind wir jetzt nur dahin gekommen? Ja, hier ist ein Punkt, den ich wichtig finde zu verstehen. Es geht um geistliche Segnungen in der Himmelswelt. Und wie verstehen wir das? Das ist ja irgendwie auch so ein Punkt, also ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber immer wenn ich das gelesen habe, früher habe ich so gedacht, naja, das heißt ja noch nicht materielle Segnung auf der Erdenwelt. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass eine geistliche Segnung in der Himmelswelt was mit Verheißung zu tun hat. Also diese Verheißung, die alle Ja und Amen sind. Versorgung gehört mir. Heilung und Gesundheit gehört mir. Was du gerade gesagt hast, Beatrice, die Errettung meiner Familie gehört mir. Ja? Und ganz viele andere Verheißungen, die da sind. Aber diese Verheißungen sind zunächst geistlich. Das heißt, sie sind in der Himmelswelt vorhanden. Und für uns ist die Aufgabe, mit Gott in einer gewissen Form zu kooperieren, wobei es eigentlich nicht eine Aufgabe ist, sondern eine Ehre, dass diese Dinge auf die Erde kommen. Und wie funktioniert das? Da möchte ich kurz was zu sagen, weil es wichtig ist. Das Erste ist, dass wir verstehen, dass diese Verheißungen für uns da sind, dass wir eine Offenbarung haben, so wie manche vielleicht jetzt gerade die Offenbarung haben, ich sitze hier und stelle fest, Mensch, die Sachen sind alle schon da. Das gehört mir. Das ist meins. Das ist der erste Schritt. Und dann ist der nächste, dass ich sage, okay, Vater, ich bitte dich, ich möchte das jetzt empfangen und ich empfange das von dir. Und der dritte Punkt ist, ich glaube das. Und zwar, was ich glaube, ist, dass ich in Jesu Namen empfangen habe. Und das fällt mir jetzt nicht mehr schwer, nachdem ich weiß, dass Jesus das alles hat und dass ich in ihm bin. Das ist also der Fokus darauf ist, in ihm zu sein. Und dann ist der letzte Schritt zu sagen, und jetzt proklamiere ich das. Ich proklamiere, dass das mir gehört. Das ist das, wie wir geschaffen sind. Wir wurden so gemacht. Ich proklamiere, dass die Schulden in meinem Haus abbezahlt sind. Danke, Jesus. Danke, dass mein Haus vollständig bezahlt ist. Ich bin so dankbar dafür. Danke, dass mein Haus vollständig bezahlt ist. Danke. Danke, dass das meine Vorratskammer ist. Darf man das? Ja, das darf man. Aber jetzt wird's interessant. Wenn wir erkennen, dass wir auf so eine Art und Weise Segen im Himmel haben, wenn wir erkennen, wenn wir anfangen, darin zu leben, in dem in Christus sein, dann kommt ein Punkt, wo als klare Konsequenz daraus entsteht, dass wir nicht mehr nur uns um unsere kleine Welt drehen, sondern jetzt kommt der Punkt, wo ich weiß, ich habe eine Autorität und eine Verantwortung, die Ziele Gottes für die Menschen um mich herum in den Fokus zu nehmen, die Ziele Gottes für meine Stadt in den Fokus zu nehmen und die Ziele Gottes für unsere Nation in den Fokus zu nehmen und darüber hinaus, wie Gott dich gebraucht. Weil es wäre irgendwie ein bisschen blöd, wenn man dann mit so viel Überschuss, den wir haben so viel Überschuss, wenn wir den alles versuchen, in uns reinzupumpen, das passt gar nicht. Da ist so viel Segen, der passt gar nicht in uns rein. Wir sind berufen, den weiterzugeben. Und wisst ihr, ich glaube, dass das was mit dem Thema Leiterschaft irgendwie zu tun hat. Das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel stehen, ich sage das trotzdem. Es gibt so verschiedene Begriffe, die im Zusammenhang mit Leiterschaft immer auftauchen. Und ein, zwei sind Haupt, ne? Haupt sein. Und im Psalm 133 steht dann, dass das Öl vom Haupt her fließt. Und dann heißt es in der Bibel, dass der Mann das Haupt der Frau ist, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dieses Hauptsein bedeutet eigentlich für meine Begriffe, dass ich verstehe, dass ich in Christus bin, der in diesem Sinne mein Haupt ist. Und in Christus fließt der ganze Segen, der von ihm ist, zu mir weiter. Und so glaube ich, dass wenn wir verstehen, wer wir in Christus sind, dass wir anfangen, sozusagen Leitungsfunktion für andere zu übernehmen, also Haupt zu sein für andere, für unsere Ehepartner, für unsere Familie, für unsere Gemeinde, für unsere, und als Gemeinde glaube ich übrigens, wenn wir in eine Einheit hineinfinden, was es bedeutet, in Christus zu sein, dass wir mehr und mehr eine Hauptfunktion für unsere Stadt übernehmen, dass nämlich darunter sowas wie ein Schirm, wie ein Segens- und ein Schutzschirm verstanden werden kann, von dem aus die Segnung Gottes weiterfließen in die ganze Stadt hinein. Und ich glaube, dass das ist, was Gott möchte. Er möchte uns dazu führen. Er möchte dich segnen, aber weißt du, er möchte dich so segnen, dass du feststellst, ey, ich komme damit nicht klar, es ist zu viel, ich muss irgendwie das weitergeben. Und das ist das, was Gott plant. Also es gibt eine Veränderung und dann wird Gebet plötzlich so interessant, weil ich bete ganz anders. Ich bete von der Perspektive her, dass alles schon passiert ist, dass es mir gehört, dass ich jetzt diesen rechtmäßigen Platz einnehme. Aber immer in so einer Haltung von Dankbarkeit, weil es ist nicht mein Verdienst. Ich proklamiere und verkündige nur, was der Herr getan hat. Ich mache eigentlich nur die Weisheit Gottes den Fürsten und Gewaltigen der Himmelswelt bekannt, mehr nicht. Ich sage, es tut mir leid, ich kann nichts dran ändern, ich bin gesegnet, ich habe es mir gerne und immer gewünscht, aber ich hätte es nie erreichen können. Ich möchte mich dafür auch nicht entschuldigen, aber ich sage es euch nur, ich bin gesegnet. Ja. Seht ihr, der Punkt ist, die Bibel sagt, dass durch Gott alle Dinge sind von Gott, durch ihn und zu ihm hin. Am Anfang waren wir in ihm und am Ende werden wir alle in ihm sein. Am Ende gibt es kein Licht mehr, weil er das Licht ist und er ist überall, weil wir in ihm sind. Es wird kein Tempel mehr geben, weil er überall ist. Die Wiederherstellung aller Dinge ist ein Zurückkehren in ihn. Alles wieder in ihm. Ist es nicht eine grandiose Vorstellung, dass Gott uns eigentlich zu einem Leben in ihm geschaffen hat, wo alles da ist, alles? Da gibt es keinen Mangel. Da gibt es sogar Arbeit, die uns hilft, uns nicht zu langweilen. Also da gibt es was man tun kann, damit man sich, also weil wir sind ja auch geschaffen dazu, irgendwie was zu machen. Wir wollen uns ja auch freuen über Dinge, die wir gesehen haben, dass sie durch uns entstanden sind. Und auch das ist da. Gott beruft uns zu einem Leben völlig in ihm. Was für ein Hammer ist das? Also ich muss das jetzt auch nochmal, ich erzähle jetzt noch, warte mal. Hab ich hier die Warzengeschichte erzählt, aber den zweiten Teil noch nicht, ne? Ich erzähle euch die Warzengeschichte. Ich hatte also eine Warze, die war so groß, so wie ein Eurostück, unter dem Fuß, da, ne? Und zwei kleine daneben, also anderthalb kleinere daneben. Die eine kleinere war nicht ganz klein, aber kleiner im Verhältnis zu dem Euro. Und ich habe die dann behandelt mit Klabin oder so. Kennt einer Klabin? Klabin riecht total lecker und ätzte die Haut weg. Und ich habe das lange behandelt und habe dann hinterher ein eurogroßes Loch in meinem Fuß gehabt. Und dann bin ich nach Neuseeland geflogen und habe aufgehört zu behandeln, weil es einfach zu sehr wehgetan hat zu laufen. Und als ich zurückkam aus Neuseeland, war es auch einigermaßen wiederhergestellt, aber leider mit Warze. Und die war einfach nicht weg. Und dann habe ich angefangen, über diese Dinge nachzudenken, mehr und mehr und intensiver, und habe einfach gesagt, danke Jesus, dass in dir Gesundheit ist. In dir bin ich gesund. Und dann habe ich zu der Warze, ich habe meine Warze besprochen, ich habe zu ihr gesprochen und habe gesagt, hör mal, du gehörst hier nicht hin. Du gehörst hier nicht hin, ihr gehört hier beide nicht hin. Also weder die Kleine noch die Große. Und eines schönen Tages habe ich ein bisschen Haut abgemacht von dem Ding, was immer überwächst so. Und plötzlich war die Warze weg. Ich dachte mir, was ist das denn? Ist ja der Hammer. Dann habe ich gedacht, irgendwann gebe ich das als Zeugnis weiter, aber da muss erst die andere weg sein. Und Silvester war sie noch nicht weg, aber jetzt ist sie weg. Und jetzt noch die andere Geschichte. Also wisst ihr, ich glaube, das sind kleine Sachen. Ich glaube, Gott möchte uns zu ganz, also kleine Sachen, das sind auch große Sachen. Aber ich glaube, Gott möchte uns zu ganz anderen Dingen führen. Die andere Geschichte hat meine Frau noch nicht gehört, die wird sie besonders interessieren. Wir haben eine Waschmaschine, Also ein paar kennen die auch schon. Wir haben eine Waschmaschine und diese Waschmaschine ist toll. Ist deutsches Produkt. Und wir haben eine Ladung Wäsche gekriegt von unserem Sohn, die wir waschen wollten. Und pünktlich, bevor wir die Waschmaschine befüllen konnten, sagt sie an, Pumpe blockiert. Dann ging es hin und her und wir haben versucht, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Heike hat aufgedreht, Wasser abgelassen und lief nicht. Und dann habe ich einen Kundendienst angerufen. Die haben gesagt, ja, ziehen Sie mal hinten den Ablaufschlauch ab und pusten Sie da durch, wenn das Flusensieb offen ist. Das kann manchmal sein, dass da was drin ist. Ich habe dann da durchgepustet, da war nichts drin, aber danach pumpte sie erstmal wieder. So, dann haben wir also einen Durchlauf dann neu gemacht und dann war wieder Pumpe blockiert. So, und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das nochmal. Und dann bin ich nochmal gucken gegangen und dann lief das. Und dann haben wir einen kompletten Durchlauf gemacht und dann bin ich gucken gegangen und wollte meiner Frau dann Bescheid geben und das hatte funktioniert. Ne? Und dann bin ich hochgegangen zu meiner Frau und sagte so zu ihr, also tut mir leid. So, ne? Und in dem Moment, wo ich das so ausgesprochen habe, dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Und habe ihr so aus Spaß gesagt, dass es nicht funktionieren würde. Ja, ja, und dann hat es auch nicht mehr funktioniert danach. Am nächsten Morgen, also habe ich meine Zeit mit dem Herrn gehabt und ich mache immer mit Steve Beckland so. Und eine von den Bekenntnissen ist, meine Gebete sind machtvoll und wirksam. Aber mein Bekenntnis lautet nicht, mein Gebet ist machtvoll und wirksam, sondern mein Bekenntnis lautet, Christus, ich danke dir, dass ich in dir bin. Und wenn ich bete, dann hört der Vater dich und nicht mich. Und deswegen, er kann dir keine Bitte abschlagen. Das ist mein Bekenntnis. Und dann habe ich an den Punkt gedacht, Mensch, was habe ich denn eigentlich gemacht? Und habe gesagt, Gott, tut mir leid, dass ich so ein blödes Bekenntnis ausgesprochen habe. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, komm, lass uns das nochmal versuchen. Und dann bin ich runtergegangen, habe den Schlauch abgezogen, da durchgepustet, wie es so sein muss, das Ding rein und wir haben das Ding an und jetzt seither läuft sie. Hat nicht aufgehört zu laufen. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir in Christus sind, unsere Bekenntnisse eine andere Wirkung haben. Also beziehungsweise, wenn wir uns bewusst sind, wo wir sind. Ich muss aber noch ein bisschen weitermachen. Ihr habt noch Zeit, oder? 12 Minuten gehen noch. Also der erste Punkt, wir sind gesegnet, ja, in Christus. Und der zweite Punkt war so ein bisschen, was bedeutet geistlichen Segen zu haben. Der dritte Punkt ist jetzt, wie ist das mit dem in Christus sein? Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, den mehrere, Johannes 15, Verse 1 bis 8. Da steht, ich bin der wahre Weinstock. Kennt das jemand? Ich bin der wahre Weinstock, haben alle schon gehört. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Also ich meine, man kann sich darüber unterhalten und streiten. Jesus hat das vor seinem Tod gesagt. Kann man überhaupt wieder aus ihm rausgehen oder nicht? Ich denke, er sagt es nicht umsonst. Bleibt in mir und ich in euch. Ich glaube, diese Aufforderung zu bleiben ist nicht umsonst. Vielleicht sage ich diese Sache auch noch, das ist auch sehr interessant, in der bewusst erwähnten Heiligungsbewegung, von der ich vorher gesprochen habe, gab es eine Aussage, dass Leute gesagt haben, wenn man sündigt, setzt das voraus, dass man zuvor einen Bruch in seiner Beziehung mit Jesus erlebt hat. Nicht in dem Sinne von, ich bin nicht mehr erlöst oder errettet, sondern einfach in dem Sinne von, ich bin nicht in der Gemeinschaft geblieben. Und das ist ein interessanter Gedanke, den für sich mal durchzudenken. Zu sündigen setzt voraus, dass ich zuvor nicht in der Gemeinschaft mit Jesus war. Denk das mal durch für dich selber, ist doch interessant, oder? Oder findet das einer uninteressant? Ich finde es interessant, okay. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn, jetzt kommt der Satz, den ich eigentlich vor allem wollte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus sagt, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, dann ist es normal, dass unsere Gebete erhört werden. Nochmal, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, dann ist es das Normale, dass unsere Gebete erhört werden. Es ist das Unnormale, dass unsere Gebete dann nicht erhört werden. Wenn wir also in einer Situation sind, wo wir ein Gebet haben, das nicht erhört wird, müssen wir uns die Frage stellen, sind seine Worte nicht in mir geblieben oder bin ich nicht in ihm geblieben? Wie kann ich das prüfen? Das ist eine gute Sache. Das ist eine wirklich gute Frage. Das ist ja auch die richtige Frage. Also, wie, ob seine Worte in uns bleiben oder nicht, ist, glaube ich, nicht so schwer nachzuvollziehen. Ja? Also wir merken, ob uns das Wort beschäftigt, ob wir vom Wort immer wieder getragen sind durch den Tag, ist eine Sache, die wir irgendwie realisieren. Und ich meine, ehrlich gesagt, ist es auch so, dass wir wissen, ob wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben oder nicht. Das ist, also die meisten von uns haben folgende Erfahrung. Wir sind in einem Gottesdienst wie hier, der ist richtig gut. Wir erleben ein Hochgefühl. Und wir gehen raus und denken, heute bleibe ich in dir und diese Woche bleibe ich in dir. Und am Montag auf dem Weg zur Arbeit im Auto auf der Überholspur, was war das? Ich habe es gar nicht gemerkt, wie ich die Verbindung verloren habe. Also das ist ja eine Erfahrung. Es gibt aber auch die Erfahrung sozusagen, nicht da rauszugehen, darin zu bleiben. Zwar nicht immer in der gleichen Intensität, die Gegenwart zu erleben und zu spüren, aber trotzdem zu wissen, ich bin die ganze Zeit in Verknüpfung, in Verbindung. Das gibt es auch. Und ich denke, das ist einer der Punkte. Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinaus. Also, sind nur noch 5 DIN A4 Seiten, Entschuldigung. Das Wichtigste, ja, zuerst. Bei diesem ganzen Thema ist es wirklich schwierig, die Dinge so zu kommunizieren, dass wir uns weiter bewusst bleiben, dass es Gnade und geschenkt ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, in den ganzen Herausforderungen, die wir haben, gibt es so viel, was passiert, dass man versucht, es den Blick von Jesus wegzulenken und auf sich selber zu lenken und zu überlegen, was kann ich jetzt tun? Und selbst bei dem in Christus bleiben, weißt du, genau das. Deswegen, ich versuche es so zu formulieren und möchte euch vorab das sagen, es geht eigentlich nicht um unsere Leistung dabei, es geht um das, was er uns schenkt. Und er schenkt uns alles, von vorne bis hinten. Wir haben alles in ihm geschenkt bekommen. Aber es gibt einen Punkt, von dem ich denke, dass er interessant ist zumindest. Das ist, endlich sind wir wieder da, Römer 6. Der Verse 5 und 6. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ich glaube, hier ist ein Punkt, der ist wichtig. Und nicht in dem Sinne von, dass wir es nicht wüssten, nie gehört hätten oder so, sondern einfach die Verbindung mal herzustellen. Als ich über diese Dinge, die so bewegt habe, ist mir das irgendwie nochmal sehr bewusst geworden. Es heißt, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Und ich habe dann überlegt, was bedeutet denn das eigentlich? Und dann ist mir dieses Ding so eingefallen, dass er, sein Tod sieht ja so aus, dass er gehorsam war bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und wie ich das vorhin beschrieben habe, im Tod bereit war, alle Kontrolle dem Vater zu übergeben und ihm zu vertrauen, dass er alleine alles auf die Reihe kriegt, oder? Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass uns bewusst sein sollte, dass unsere Entscheidung, Jesus als unseren Herrn und Erlöser anzunehmen, eine ähnliche Qualität hat. Mir gehen Sachen durch den Kopf, ich muss das eben nochmal als eine Randnotiz loswerden, weil es einfach gut ist. Darum hat Gott ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge und alle sollen bekennen, dass er der Herr ist. Warum? Weil in ihm alles ist, in ihm ist alles verfügbar. Aber der Punkt ist, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod und dem Vater über den Tod hinaus vertraut hat. Mit anderen Worten, wir haben darüber geredet, wir haben über das Thema Gehorsam geredet. Gehorsam sein ist die Frucht aus einer Gehorsamsbeziehung. Erinnert ihr euch daran? Gehorsamsbeziehung bedeutet, eine Beziehung zu haben, eine intime, transparente Herzensbeziehung mit dem Vater, wo ich keine Barrieren und keine Hindernisse in meinem Herzen habe. Mit anderen Worten, ich kann glauben, dass Gott vollkommen gut ist. Die Frucht daraus ist, dass ich alles das tue, was er sagt, weil ich weiß, er ist vollkommen gut. Und gehorsam sein könnte man auch übersetzen damit, das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt, der ist interessant, dass wir unseren eigenen Willen vollständig unter den Willen Gottes stellen. Ja? Also was ich nicht sagen möchte, ist, dass wir keinen eigenen Willen mehr haben. Ich glaube, das wäre zu viel, das wäre verkehrt. Wir haben eigenen Willen und dieser Wille ist involviert irgendwie. Aber gehorsam sein bedeutet, dass wir unseren Willen vollständig unter den Willen Gottes unterordnen. Und in Christus hinein einzutreten hat was damit zu tun, dass wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, die was damit zu tun hat, dass wir komplett Gott vertrauen. Komplett. Jetzt ist es aber auch keine eigene Leistung. Das Interessante ist, dass er an dieser Stelle sagt, Entschuldigung, es ist nicht ganz so leicht, ich weiß das, aber es muss mal gesagt werden. Jedenfalls heißt es an dieser Stelle, wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes und werden es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Und hier geht es darum, dass wir verstehen, dass auch hier ein Erlösungswerk beinhaltet ist, nämlich dass unsere rebellische Natur, die sich immer gegen den Willen Gottes gestellt hat und ihm widersetzt hat, dass sie erledigt ist. Es ist also ein Gnadengeschenk, dass wir überhaupt darin leben können, unseren Willen ihm unterzuordnen. Aber der Punkt ist, dass wir in einer Welt leben, die super individualistisch ist und wir immer wieder ermutigt werden, unser Ding, unser das, unser jenes. Und ich glaube, in Christus ist das okay, dass wir unsere Träume verfolgen, aber es ist wichtiger und hat eine höhere Priorität, dass wir unseren Willen seinem Willen unterordnen. Und das muss uns bewusst sein. Und dann werden wir zu unserem Leben, also weißt du, jetzt kannst du zurückgehen zu der Predigt, die ich gehalten habe darüber, als ich darüber gesprochen habe, was es bedeutet, gehorsam zu lernen. Weil das ist der Prozess, in dem man sich bewegen kann, dass eine Veränderung in uns stattfindet. Und das bedeutet, letztlich auch in Christus zu bleiben. Wobei das Wort Prozess immer das Gefühl vermitteln könnte, dass wir ein eigenes Werk dazu beitragen können. Und das können wir nicht. Es gibt auch Durchbrüche. Gott kann uns einfach einen Durchbruch schenken und das ist in der Heilungsbewegung immer wieder passiert, dass die Leute das so erlebt haben. Aber zum Schluss jetzt, gut, perfekt, ist es so, dass wir also sagen können, dass dieses Leben in Christus zu leben oder dieses Auferstehungsleben zu leben, ja, das bedeutet eigentlich, dass wir zu jeder Zeit alle Ressourcen des Himmels zur Verfügung haben, um Gottes ganzen Willen zu tun. Das ist unser Leben. Nochmal? Auferstehungsleben bedeutet, dass wir zu jeder Zeit, in jeder Situation, alle Ressourcen des Himmels zur Verfügung haben, alles. Und da ist alles da. Da gibt es für alles eine Lösung. Wir haben alle Ressourcen zur Verfügung, um den ganzen Willen Gottes zu tun. Wisst ihr, Jesus hat mal gesagt, wer vom Geist geboren ist, ist wie der Wind. Man hört sein Sausen, aber man weiß nicht, woher er kommt und wohin er weht. Schon mal gehört? Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr seid wie der Wind? Ich stelle mir die Frage immer wieder, bin ich wie der Wind oder bin ich total berechenbar? Und ich möchte echt sein wie der Wind, weil ich will einer sein, der aus dem Geist geboren ist. Also ich will danach leben. Und weißt du, ich glaube, das ist einer der Punkte. Wenn wir unseren Willen unterordnen unter den Willen Gottes, dann ist das eine Sache, die möglich wird. Aber wenn wir es nicht tun, dann sind wir berechenbar. Und ich glaube, dass das Leben, vom Geist geleitet zu sein, wie der Wind zu sein, wo immer er bläst, will, da bläst er, macht mehr Spaß, weil wir da erleben, dass die Ressourcen des Himmels gebraucht werden und freigesetzt werden. Amen. Gut.